Inside People and Culture. Was Organisationen wirklich bewegt. Der Podcast mit Volker Grigo. Echte Geschichten. Ehrliche Perspektiven. Für alle, die Organisationen nicht nur verwalten, sondern gestalten und entwickeln wollen.
Heute gibt es ein Spezial von Inside People and Culture auf die Ohren, denn wir reden über ein Herzensthema von mir und somit herzlich willkommen an alle ZuhörerInnen. Ihr fragt euch bestimmt, was ist das für ein Herzensthema? Und ich sag's euch auch direkt, es geht nämlich heute um Stresskompetenz und wie das sogar ein Treiber für Performance in Organisationen sein kann. Zu diesem Thema gibt es in Deutschland keinen besseren Gast als Jakob Drachenberg. Jakob ist der Profi für gesunde Stressbewältigung und ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist, Jakob.
Ja, vielen Dank für das nette Intro. Ich denke gerade darüber nach. Wir haben ja etliche Berührungspunkte. Ich glaube, der erste war, wir haben uns 2017 auf dem Kaffee getroffen. Da war ich noch ganz, ganz frisch dabei. Ja, ja. Da hast du bei Zalando noch gearbeitet. Und du hast, glaube ich, den Podcast gehört, hast dich dann gemeldet. Dann ist es zu einer Zusammenarbeit gekommen bei Scout24. Und dann, das Wichtigste, deine Freundin Nadja, die arbeitet seit 5 Jahren in der Drachenberg GmbH. Ja, das ist sozusagen ein Volltreffer gewesen und der kam auch über dich.
It's a match, würde ich sagen. Ja, richtig cool. Bei mir ist das so ein bisschen, ja, man kann sagen, aus einem Fanboy-Moment, wenn man das so nennen darf, entstanden. Und zwar bin ich dir damals auf Instagram gefolgt. Und ich hatte bei dir das Gefühl, dass es eben halt nicht so dieses Esoterik-Gequatsche war, sondern eben halt handfeste, wissenschaftliche und auch psychologisch fundierte Erkenntnisse, die du einsetzt für deine Arbeit. Und du hast gerade Scout24 angesprochen. Das war dann quasi so das erste Mal, wo ich dich engagiert habe, wenn man das so nennen darf. Und ich wollte damals mein Team nachhaltig leistungsfähig aufstellen. Und so sind wir in Kontakt gekommen und ja, bis heute eben halt auch geblieben, ne?
Ja, total. Es ist doch wirklich, es sagen ja alle, aber das sage ich immer sozusagen, da merke ich, dass ich alt werde, wie die Zeit vergeht. Ich meine, ich bin jetzt seit 10 Jahren als Stresscoach und Psychologe selbstständig und ja, das ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre her und 8 Jahre sogar der erste Berührungspunkt, ne?
Ja, ja. Krass, Wahnsinn. Aber lass uns doch nicht in die Ferne schweifen, sondern direkt ins Thema eintauchen. Wir beginnen wie immer bei mir in der Folge mit dem Insight-Moment. Jakob, was bewegt dich gerade denn in Bezug auf mentale Gesundheit in Organisationen?
Da bewegt mich immer wieder die Frage, wie kriegen wir Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dazu, Programme, die wir bauen, die meine Kunden und ich zusammen bauen, zu nutzen, damit zu starten und welche Kanäle können wir bespielen, welche internen Apps gibt es, welche Multiplikatoren können wir bespielen und wie können wir das Ganze so attraktiv vermarkten, dass in der Aufmerksamkeitsökonomie das seinen Platz findet und damit die Leute nicht sagen, das ist jetzt wichtiger, das, weil wir sind ja am Ende auch sozusagen in Konkurrenz zu LinkedIn, zu Social Media, zu privaten Themen, zu beruflichen Themen. Und das ist immer wieder die Frage, weil wir können die geilsten Sachen bauen, wenn sie die Leute nicht erreichen. Und das ist immer wieder die Frage, auch bei freiwilligen Workshops, Vorträgen, Keynotes, Online-Programmen, ganzen Gesundheitskampagnen global. Genau, das finde ich mit die spannendste Frage, weil da kriegen wir Marketing mit rein und ich bin auch insgeheim ein kleiner leidenschaftlicher Marketer.
Ja, und vor allen Dingen ist ja auch Stress ein Thema, was ja eigentlich per se schon irgendwie negativ konnotiert ist, ne? Und dabei wissen wir beide ja jetzt mittlerweile ganz genau, dass Stress durchaus auch positiv sein kann und auch ein völlig unterschätzter Performance-Treiber sein kann. Wieso ist es denn deiner Meinung nach so, dass Stress immer noch eher als Feind gesehen wird?
Ja, weil das ein ganz spannendes Phänomen ist. Also Stress ist wie Wasser. Wir brauchen es alle. Ja, wir müssen einfach täglich 2-3 Liter trinken, aber wir können auch ertrinken im Wasser. So, und das symbolisiert es eigentlich ganz gut, weil Stress bedeutet Wichtigkeit, Bedeutung, Druck, Anspannung. Und das Leben funktioniert nicht ohne unser Nervensystem und ohne den Sympathikus, also unser Stresssystem. Das schützt uns, da können wir kämpfen, da können wir flüchten. Und da können wir, ich hatte es gerade in der letzten Stunde, ich war mit meiner Tochter 15 Monate alt einkaufen. Ich wusste, um 14 Uhr legen wir los mit der Aufnahme. Alter, ich habe die letzte Stunde noch nie so schnell Sachen gepackt, sie rechts im Arm gehabt und bezahlt und bin hierher gefahren. Das heißt, es ist total sinnvoll, diesen Stressmodus abzuschießen, wenn wir ihn brauchen, und eben nicht abzuschießen, wenn er Sachen zerstört in Meetings, wenn wir aus dem chronischen Dauerstress nicht rauskommen. Und es sind ja auch genau die beiden Flanken, weshalb ich auf das Thema gekommen bin. Einerseits Motivation, Power, Leistung über Wasserball, 15 Jahre professionell gespielt, erste Bundesliga, Europapokal, über 100 Länderspiele im Juniorenbereich und auch eigene Erfahrung mit Depressionen, 20 Kilo Übergewicht, Psychiatrie, Psychotherapie, so das volle Programm. Und dann mir die Frage stellt, was ist eigentlich die Verbindung? Wie kriegen wir denn Gesundheit mit Leistung hin und Leistung mit Gesundheit? Und wirklich so, wieso, ja, es ist der Umgang mit Stress, es ist der Umgang mit Erwartung, es ist der Umgang mit Zielen, mit Standards, privat und beruflich, und das können wir lernen. Und alles andere ergibt sich daraus, weil viele Leute halt entweder resignieren und dann sagen, oh, das Leben ist so, ich habe jetzt meine Schlafprobleme, ich trinke zu viel Alkohol, ich habe, weiß ich nicht, in Beziehungen ganz viele Nachteile davon, dass ich gar keine Zeit mehr und gar nicht mehr präsent bin, vielleicht als Elternteil, oder dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, dass ich total durch bin und nur noch funktioniere. Und wenn sich das öffnet, dann wird es unglaublich spannend, weil dann kann eine Reise losgehen, die ich probiere, dann sind wir beim Thema Marketing, spannend zu machen, spielerisch zu machen und vor allen Dingen, man kann nur gewinnen. Also man kann da nichts verlieren.
Ja, und ich habe mich ja auch schon länger, auch vor unserer Zeit, bevor wir uns kennengelernt haben, mit dem Thema beschäftigt und dann eben auch relativ schnell gelernt, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen einmal destruktivem Stress und diesem produktiven Stress. Magst du da vielleicht dem Zuhörer nochmal ein bisschen den Unterschied erklären und das nochmal so aufschlüsseln für uns?
Mhm. Genau, es geistert immer so ein bisschen rum, es gibt positiven und negativen Stress oder Eustress und Distress, haben wir auch schon mal gehört. Das ist natürlich sehr schwarz-weiß und das kann man am Anfang auch nehmen als Schablone. Aber es ist wie mit allem im Leben, es gibt Zwischenbereiche, es gibt Zwischentöne, es gibt am Ende Sachen, die kann man nicht klar eindeutig sagen, richtig und falsch, wie ganz viele Sachen im Leben. So, es fängt damit an und das sozusagen das Magic-Spot-Prinzip aus der Drachenbeck-Methode, sich zu fragen, wie viel Stress habe ich? Meinetwegen 60% von 100. Und dann sich die Frage zu stellen, generiert es Nutzen für mein Ziel? So, und die ehrlichste, nachhaltigste Form der Stressbewältigung ist, sich zu fragen, was ist denn gerade eigentlich mein Ziel?
Ja.
Und zahlt mein Level an Wichtigkeit und Bedeutung auf dieses Ziel ein? Wenn es das macht, dann kann ich ja probieren, mir noch mehr Druck zu machen. Wenn das mehr Nutzen generiert für mein Ziel, dann kann ich so lange machen, bis der Nutzen kippt. Aber irgendwann kippt der Nutzen. So, und das gilt es rauszufinden. Und jetzt haben wir einen Zielekonflikt. Und das macht die Sache halt unglaublich spannend. Weil ich ja, wenn mein Ziel ist, in der Karriere und im Beruf übelst abzugehen. So, und ganz viel zu schaffen, produktiv zu sein, ganz viel Geld zu verdienen, ganz viel Status, so dass Daddy endlich mal sagt, dass er stolz ist, so übertrieben gesagt. Dann kann ich ja mich fragen, wie viel Druck und Wichtigkeit brauche ich? Ziel erreicht, ich arbeite einfach von morgens bis abends, ich schlafe ganz wenig und so. Wenn mein Ziel jetzt aber Gesundheit ist und eine erfüllte Partnerschaft, dann ist es sozusagen Eustress für den Beruf, aber Distress für die Gesundheit. Und das meine ich mit dieser Komplexität, weil du kannst fragen, ob Stress, mein Stresslevel, positiv oder negativ ist, nur beantworten mit der Frage, für welches Ziel. So, und da kommen wir auf einmal in eine Selbstverantwortung rein. Und wahrscheinlich auch eine Balance, dass ich sage, mir ist Gesundheit und Leistungsfähigkeit wichtig. Und zwar nicht nur hier und heute, sondern auch über die nächste Woche, über den nächsten Monat und im besten Fall über die nächsten 10 Jahre. So, und mir tut es immer voll leid, dass es so komplex hinten raus wird, aber das gehört halt so weit dazu, weil einfache Lösungen, populistische, du musst jetzt nur meditieren, du musst jetzt nur einen Baum umarmen, du musst jetzt nur einmal dankbar sein. Nee, das ist sozusagen, dich damit zu beschäftigen, welche Erwartungen kommen aus dir heraus? Welche Erwartungen von deinem Umfeld tun dir gut? Welche nicht? Wie kann ich Erwartungen erhöhen, wenn ich weiß, da muss ich mal nach vorne kommen, ich muss mal endlich wieder Sport machen, ich muss mal endlich wieder mit Zeit für mich selber und meine Partnerschaft nehmen? Und Erwartungen, die mich zu sehr stressen, runtersetzen. Damit meine ich nicht auf Null setzen, sondern von perfekt auf bestmöglich. Von alle müssen mich immer mögen auf, okay, mein Inner Circle ist mir gerade wichtig. Oder von, es darf keine Konflikte geben zu, den Konflikt muss ich jetzt eingehen. Ansonsten explodiert es hier in 12 Monaten richtig.
Und genau das finde ich nämlich den spannenden Punkt, diesen Magic Spot, den du auch gerade angesprochen hast, den man ja nicht nur für sich privat irgendwo finden sollte, wenn man Stress hat, sei es jetzt eben halt positiver oder negativer Stress, aber eben auch im Unternehmen, ne? Und da als Unternehmen auch zu erkennen, dass wenn ich meinen Mitarbeitenden dabei helfe, das herauszufinden, weil Stress ja unfassbar individuell ist. Ich habe ganz am Anfang, bevor ich mich damit befasst habe, habe ich immer gedacht, Mensch, die Leute müssen doch eigentlich genauso damit umgehen wie ich, ne? Und Stress ist doch bei jedem gleich so, ne? Aber das ist es ja nicht. Die Leute haben ja unterschiedliche Empfindungen bei dem Ganzen und das, was mich überhaupt nicht triggert, triggert ja schon wieder jemanden anderen vielleicht ganz, ganz hart und der oder die ist dann in dem Moment einfach mega gestresst. Und das ist auch so ein Ding als Führungskraft, glaube ich, wo du erstmal diese Empathie entwickeln musst, überhaupt zu verstehen, ich bin nicht der Maßstab und Leute, die vielleicht mit oder für mich arbeiten, die muss ich in dem Moment auch ganz anders behandeln. Aber ich würde gerne nochmal auf dieses Thema mit Organisationen zu sprechen kommen, weil du ja auch sehr, sehr viel einfach mit Unternehmen arbeitest. Was hast du da für Erfahrungen gesammelt in Bezug auf Stress als Performance-Treiber mit Organisationen, die das auf der einen Seite ja erkannt haben und dich auch buchen dafür, um das zu boosten, aber eben halt auch mit Unternehmen, die da vielleicht ein bisschen resistenter sind oder diesen Wettbewerbsvorteil, nenne ich es jetzt mal, vielleicht auch noch nicht erkannt haben?
Naja, ist ja so ein bisschen Survivorship-Bias, weil ich arbeite ja nur mit Unternehmen zusammen, die den Wettbewerbsvorteil erkannt haben, zu dem Rest.
Naja, du bekommst bestimmt manchmal auch leider Absagen oder selten.
Ja, aber die melden sich ja initial. Also wir machen jetzt keine Kaltakquise okay. oder so. Ne? Also es ist sozusagen die erste Meldung, da muss schon irgendjemand verstanden haben, wo auch immer Geschäftsführung, HR oder sonst wo. Okay, da melden wir uns mal. Aber ja, ich kann gleich genau zu den Glaubenssätzen, die dazu führen, dass man da eben nichts macht, um Unternehmen auch was zu erzählen. Aber wir bleiben mal beim Thema High Performance, weil wir haben uns ja mit dem Titel beschäftigt, Treiber für Leistung, für Performance. Am Ende geht es ja darum, so dafür werden Mitarbeitende bezahlt. So, jetzt habe ich eine Zielgruppe an Unternehmen, da geht es um High Performance. Die nennen es auch High Performance. Ne? Das ist ja auch ein Buzzword irgendwie, High Performance. Aber ich kann damit viel anfangen, weil ich, wie gesagt, aus dem Profi-Wasserballtum komme. So, das sind jetzt so Accenture, KPMG, EY etc. pp. Und da ist natürlich die Maßgabe, dass die Leistung erstmal gesichert wird und im besten Fall sogar noch steigt. Und jetzt komme ich mal auf das Thema Individualität. So. Ich habe ja damals in einem Team Wasserball gespielt. Das ist ja kein Einzelsport, sondern Teamsport. Und genauso ist es ja dort genauso. Ne? Wir haben einen Coach, aka eine Führungskraft, die einen Rahmen hält, dass jeder individuelle Spieler sein Bestmögliches geben kann und auch die Rollen verstanden werden. So, da gibt es einen Stürmer, da gibt es einen Verteidiger links, rechts, dann gibt es sogar noch Hierarchien, ne? Eher Auswechselspieler, eher Superstars, die durchspielen. Ist ja im Business auch nichts anderes. Ein bisschen anders gelagert, aber kann man schon vergleichen. Und dieses Individuelle ist halt unglaublich spannend, weil jetzt hast du Personen, die sollten ein bisschen die Erwartungen reduzieren. Also von einem Stresslevel von 80 vielleicht auf 70 kommen und dadurch wird die Leistung besser. Und das ist dieses Kontraintuitive, weil beim Wasserball, wenn ich jetzt von morgens bis abends darüber nachgedacht hätte, oh Gott, jetzt spielen wir hier Finale um die U14 Deutsche Meisterschaft und wenn ich nur versage und das Tor nicht treffe und ich hätte mir ganz viel Stress gemacht, hätte ich sozusagen nicht gut performt. Das heißt, jeder Athlet, jeder Büroathlet hat die Aufgabe zu verstehen, bin ich drüber, wie komme ich runter, bin ich drunter und nehme das hier zu locker und übersehe Sachen und ich brauche ein bisschen Bedeutung, wie komme ich hoch. So, und das hast du in diesen High-Performance-Teams, Leute, die müssen sich erstmal trauen, von 80 auf 75 runterzukommen vom Stresslevel, um dann zu verstehen, ich komme jetzt mal wieder auf einen weiten Blick. Ich komme jetzt mal wieder weg von meinem aktuellen Gefühl und meinen aktuellen belastenden Gedanken auf die Metaebene, kann mich selber beobachten und kann jetzt auch ein bisschen mehr begreifen, ob ich gerade gedanklich in der Vergangenheit bin, in der Zukunft oder im Hier und Jetzt und habe viel größere Spielräume. So, und das ist für die meisten Leute sehr kontraintuitiv, weil die Regel ist bei denen, mehr Motivation, mehr Stress bedeutet mehr Leistung, mehr Anstrengung, mehr Power, mehr Druck bedeutet mehr Leistung. So, und diesen Kipppunkt, diesen Magic Spot, der ist natürlich auch schwierig. Das ist dasselbe, wenn ich jetzt in der Pfanne mir was brate. Ich brauche da schon Feuer drunter. Ich muss da schon sozusagen 5 Minuten dran drehen auf Stufe 9. Aber wenn ich jetzt sage, geil, das war für mein Essen super, dass ich es 5 Minuten auf Stufe 9 hatte, dann sage, ich mache mal nochmal 5 Minuten auf Stufe 9, dann ist es verbrannt in der Pfanne. Ist jetzt die Regel, den Herd gar nicht anzumachen? Nein. Ist die Regel, das sozusagen so lange zu drehen, bis es schwarz geworden ist? Nein. Im besten Fall zu gucken, oh, jetzt wird es langsam schwarz, runterdrehen, wegnehmen, so funktioniert Braten. Und dasselbe mit Stress. Und das, also wenn man einen Punkt verstehen muss, dann genau das. Ja, mal führt mehr Stress zu mehr Performance, mal weniger Stress zu mehr Performance. Und das ist so komisch fürs Gehirn am Ende. Und genau das zum Thema High Performance. Und individuell wird es auch Leute geben, die brauchen mehr Wichtigkeit und mehr Bedeutung, auch in High-Performance-Teams. Und zwar für ihre eigene Gesundheit. Und zwar für Sport. Und zwar für die Familie, die ihnen Halt gibt. Und zwar für die Freunde, für die Großeltern, für die Kinder. Und dann, das sage ich auch immer bei den sozusagen Vorträgen oder Workshops oder Trainingsprogrammen für diese High-Performance-Ansätze, es geht hier um dich als Mensch. Ich sehe keinen als Roboter und keine Maschine, weil das wissen wir alle. Wenn wir uns nachhaltig, ganzheitlich aufstellen mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Familien, mit unseren Freundeskreisen, mit unseren Hobbys, mit unseren Sachen, die uns privat als Mensch gut tun, sind wir über lange Sicht gesehen leistungsfähiger. Es geht um eine Saison und nicht um einen einzelnen Spieltag. Punkt aus, fertig. Wenn ich jetzt sozusagen in einem Kraftraum früher gesagt hätte, scheiß auf morgen, ich übertreibe das komplett jetzt mit Bankdrücken und mit Liegestütze und mit Dips, sodass ich morgen nicht mehr trainieren kann, dann hätte ich jetzt alles rausgeholt, aber es ist für morgen gar nicht sinnvoll.
Ja, mega spannend, weil für mich hört sich das ja auch ganz, ganz stark einfach immer danach an, dass das Ganze nicht nur mit einem Mindset-Change verbunden ist, sondern eben halt ja auch ein kulturell verankertes Thema in einer Organisation einfach ist. Und was ich so beobachte, ist ja, dass Führungskräfte einfach auch erstmal den Willen haben müssen, diesen Mindset-Change auch durchzuführen. Denn oftmals beobachtet man ja Führungskräfte in Organisationen, die vielleicht auch noch nicht so seniorig sind, sind frisch in ihre Position reingekommen, weil sie eben halt fachlich das gut gemacht haben, was sie schon die Jahre immer davor gemacht haben und können dann aber auch nicht an diesem fachlichen Thema so loslassen und sich somit eben auch nicht so empathisch auf ihre Mitarbeitenden einlassen. Was würdest du dann einer Führungskraft mitgeben, wie man diesen Mindset-Change am besten angehen kann?
Mhm. Ich komme mal wieder mit Wasser oder mit Sport generell. Ne? Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Trainer weltweit ist Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist nicht dafür bekannt, den Spielern ultra viel Druck zu machen. Das setzt er voraus, dass er ein Team hat an Vollprofis. Die werden dafür bezahlt. Genau dasselbe im Job. Da wirst du dafür bezahlt, dass du leistungsfähig bist und dass du die Leistung auf dem Platz in Anführungszeichen bringst. Jetzt ist deine Aufgabe, für die Spieler da zu sein, einen Rahmen zu halten, eine Ausrichtung, eine Strategie und eine Taktik. Und das ist, wenn man sich Interviews anhört von ihm, halt übelst genial, das Vertrauen zu schaffen, dass Spieler, die Probleme haben, auch private Probleme, sich bei ihm melden, dass er damit umgehen kann. So, das würde ich mal herausstellen. Und wenn man jetzt als Führungskraft unterwegs ist und ich habe auch viele Führungskräfte im Stresscoaching, es ist immer Führen durch Vorführen, der platteste Spruch der Welt, aber so funktioniert es. Dass man halt auch von sich was preisgibt und in Verbindung kommt auf eine professionelle, authentische Art und Weise mit seinem Team. Was bedeutet in Verbindung kommen? Den Glaubenssatz überspringen, dass wenn ich mich verletzlich zeige, dass ich dann entwertet werde. Das nennt sich der Beautiful Mass Effect. Haben vielleicht manche schon von gehört, manche nicht. Da wurde rausgefunden, wenn ich jetzt was preisgebe von mir, zum Beispiel habe ich gerade über Depression geredet oder auch Psychiatrie oder 20 Kilo Übergewicht, dann dachte ich auch vor Jahren, deswegen habe ich es immer Krise genannt so, dass ich entwertet werde. Dem ist nicht so. Die Leute können sich besser mit mir verbinden, die können in Resonanz gehen zu mir und ich werde sogar sympathischer, als wenn hier ein Roboter stehen würde, der sagt, Alter, das Leben ist nur erfolgreich. Das ist nur geil. Von morgens bis abends habe ich eine fett geile Zeit. Ich kriege alles kombiniert. Privatleben, Berufsleben, kurzfristig, langfristig. Geilster Typ der Welt. So, die Idee ist ja, dass wir nur perfekt werden müssen, die perfekte Führungskraft, um dann ein Team aufzubauen, was mir folgt. So, Menschen kaufen von Menschen und Menschen folgen Menschen. Das bedeutet, in einem professionellen Setting, da geht es nicht darum, in Oversharing reinzukommen. Ne? Und jetzt sozusagen, oh, ich habe die und die crazy Probleme gerade und alle so, oh, ich würde dir gern helfen, aber wir sind hier im falschen Setting. Darum geht es nicht. Aber auf eine entspannte, professionelle Art und Weise dem Team was anzubieten, wo sie in Verbindung gehen können, um dann das Team einzuladen, auch davon zu erzählen, wenn sie sich überfordert fühlen. Ja. Wenn sie sich unterfordert fühlen, ist ja auch geil, wenn jemand sagt, Alter, mir ist so langweilig gerade, das, was du mir gegeben hast, habe ich mit KI innerhalb von 5 Minuten gelöst, wusstest du noch nicht mal, dass es geht, ich brauche mehr. Und auch miteinander in den Dialog gehen, weil auch hier, wenn wir Kollegen uns öffnen und Kolleginnen und sagen, ey, ich weiß ja gerade nicht, ich sitze hier einfach eine halbe Stunde da, irgendwie habe ich hier einen Blindspot bei mir, es kann sein, dass es total einfach ist, kannst du mir helfen? So, da sagt doch jeder Kollege, jede Kollegin, ja klar, das ist einfach hier der Knopf links. Na, da sagt doch keiner, ey, du bist ja voll der Trottel, Alter, was willst du hier? Sondern ist da, darum geht es ja, aus einer Gruppe, also eine Ansammlung von Menschen, ein Team zu machen. Ein Team ist eine Ansammlung von Menschen, die das gleiche Ziel haben. So, wenn ich ein gleiches Ziel habe, dann kann ich ja Unterstützung anfordern und gebe auch gerne Unterstützung. Und dann wird es unglaublich spannend, weil wir dann psychologische Sicherheit haben, dann haben wir Alignment von der Energie, dann haben wir eine Verbindung, dann haben wir auch eine Schulter-an-Schulter-Logik, wo alle verstehen, wir geben alle unser Bestes und sind gleichzeitig Menschen. Und ich kann darauf reagieren und mehr machen, wenn die Person sagt, ey, pass auf, ich hatte einen Trauerfall, mein Kind ist krank, irgendwas ist passiert, ich muss hier gerade ein bisschen reduzieren. Dann sagen noch alle, ja klar, ich mache ein bisschen mehr. Und in 3 Monaten dreht sich's um und dann hat sich's ausgeglichen. So, und dieses Vertrauen mitzubringen und dieses Vertrauen aufzubauen, bedeutet neben allen fachlichen Themen zu verstehen, wie arbeite ich mit Push und Pull. Und das ist sozusagen die zweite Ebene der Drachenberg-Methode. Wann muss ich wirklich sagen, pass auf, das hier ist unglaublich wichtig. Das brauchen wir auf alle Fälle mit der und der Deadline, sonst bricht uns der Account beim Kunden weg. Das ist Druck. Ich arbeite mit Angst. So, dann kann ich aber auch damit arbeiten, ey, das wird so krass, wenn wir das schaffen. Geilstes Quartal der Welt, wir kriegen alle unsere Boni und der ganze DAX-Konzern wird uns applaudieren und wird sich auf den Flur stellen. Das heißt, ich arbeite mit Druck, aber im Sinne von, das wird Schönes passieren. Oder ich arbeite mit Pull. Das heißt, ich ziehe und nehme ein bisschen Druck raus und sage, pass auf, bei euch, ich kann es total verstehen. Ich war auch gestern noch so. Das kann sich so verengen mit Druck und Anspannung und Aktionären und Shareholder Value. So, das dringen wir mal alles ganz kurz weg. Und verstehen mal gerade, wie kommen wir überhaupt in einen produktiven Modus und können die Bedeutung ein bisschen rausnehmen, dass es nicht um Leben und Tod geht. Besonders an alle Berufsanfänger, die hier gerade mal reinsteigen. Ja, ich kann euch versprechen, der Stress, den wir gerade hier haben, und ich weiß, es ist viel, der wird in 2 Quartalen fast vergessen sein, weil Stress tut immer so, als wenn es jetzt übelst krass wäre. Aber wer kann sich den Stress vor 3 Jahren noch erinnern? Die wenigsten. So, ja. Das heißt, wir nehmen Bedeutung nicht komplett raus. Das ist wichtig, aber wir kommen mal weg davon, dass es um Leben und Tod geht, machen uns unsere Privilegien mal bewusst und sagen und rechnen vielleicht den Worst Case durch. Was ist denn, wenn wir es nicht schaffen? Ja, da haben wir es nicht geschafft. Ich will aber, dass wir einen Haken dran machen können, dass wir unser Bestes gegeben haben. Das ist die einzige Bedingung, die ich stelle. Und damit zu spielen als Führungskraft. Wann braucht mein Team Push? Wann braucht es Pull?
Und dieses Vertrauen, was du angesprochen hast, das war ehrlich gesagt auch für mich eine harte Schule. Ich bin ja jetzt auch schon fast über 20 Jahre Führungskraft und natürlich war ich am Anfang irgendwie immer noch in einer anderen Hierarchiestufe und wurde auch oftmals kontrolliert, beispielsweise von meinen Führungskräften, weil die hartes Micromanagement betrieben haben, weil sie eben halt niemanden inklusive mir vertraut haben. Aber ich habe dann selbst gemerkt, dass wenn ich eben halt ein Vertrauensverhältnis aufbaue zu meinen Mitarbeitenden, dass ich genau mit diesem Vertrauensverhältnis dann eben auch loslassen kann natürlich und mir selbst auch einen Spielraum schaffen kann, um mich über andere Themen als jetzt irgendwelche Micromanaging-Excel-Sheets zu kümmern, sondern eben halt um Mitarbeiterentwicklung, um die Strategie von meinem Bereich und da eben dann auch ein Team aufzubauen, was sich untereinander vertraut, ne? Weil du hast gerade davon gesprochen, von diesem Role Modeling, was ja quasi dafür auch nötig ist, ne? Wenn die Leute sehen, hey, da ist ein Vertrauensverhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden da, dann bauen sie dasselbe natürlich auch unter sich auf, ne? Und das funktioniert wirklich. Ich habe es selbst getestet und finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir machen jetzt aber einen nicht wirklich thematischen Break, aber trotzdem einen kleinen Break, weil jetzt habe ich nämlich 5 Halbsätze für dich vorbereitet, Jakob, die du vervollständigen darfst. Und das ist immer ein Teil in dem Podcast, der mir ganz, ganz besonders viel Spaß macht. Bist du bereit dafür?
Mhm.
Sehr gut, dann kommt der erste Halbsatz und der wäre, Stress wird gefährlich, wenn...
Das ist Stress. Ich habe mir einfacher vorgeschrieben mit den Halbsätzen. Stress wird gefährlich, wenn er uns körperlich und psychisch so weit abfuckt, dass wir auf dem Zahnfleisch laufen und das Ganze noch mehrere Wochen und Monate durchziehen. Herzinfarkt, psychische Erkrankungen, die auch manchmal tödlich sind, körperliche Erkrankungen, Schlaganfall, alles sozusagen stressbedingte Themen.
Mhm.
Alkoholsucht, Drogensucht generell.
Ja.
Ja.
Der nächste Satz. Eine Organisation merkt, dass sie Stresskompetenz braucht, wenn
die Leistung schlechter wird, auf Veränderungen nicht adäquat reagiert wird und wenn eher die Tradition im Vordergrund steht als die Funktion.
Mhm, Dankeschön. Meine persönliche Strategie im Umgang mit Druck ist
positive Bedeutungslosigkeit, mich zu hinterfragen, welche Geschichte erzähle ich mir über die Situation und zu verstehen, dass es am Ende vielleicht auch alles ein großes Spiel ist und ich die Bedeutung selber entscheiden kann.
Ja, da relate ich auch ganz stark mit. Führungskräfte unterschätzen oft das. Du hast es gleich geschafft.
Menschen individuell sind, da haben wir ja drüber geredet. Na, das ist so ein bisschen dieser Denkfehler, nur weil für mich eine Morgenroutine, Intervallfasten und am Abend nochmal joggen gehen und meine Woche gut vorbereiten funktioniert, kann es für die Person sogar negativer Stress sein, weil es nicht authentisch und ehrlich ist und nicht stimmig ist am Ende für die andere Person.
Mhm. Und letzter Halbsatz. Gesunder Stress fühlt sich für mich an wie?
Flow-Zustand, positiver Autopilot, wirklich dabei sein, es fühlt sich kohärent an, also stimmig, ich kann meine Talente und Stärke einsetzen, ich habe trotz Druck ein Lächeln auf den Lippen und kann mir im Spiegel, wenn ich auf Toilette gehe, selber zuzwinkern.
Cool, danke, dass du dieses kleine Spielchen mitgemacht hast. Waren auf jeden Fall inspirierende Antworten mit dabei. Ich würde jetzt vielleicht in den letzten Minuten gerne nochmal so ein bisschen auf ein paar praktische Ansätze eingehen, weil ich oftmals das Gefühl habe, dass so diese ganzen Achtsamkeitsprogramme, Feel-Good-Manager, Obstkörbe, das sind ja oftmals nur Pflaster statt echte Stresskompetenz für mich. Wie schaffe ich das denn da aus deiner Perspektive in einem Unternehmen, diese Kultur so nachhaltig und vor allen Dingen auch richtig zu verändern?
Mhm. Ich nenne mal zwei Beispiele. Einmal Henkel, mit dem mache ich gerade im zweiten Jahr in Folge eine globale Gesundheitskampagne, Deutsch-Englisch für 10.000 Mitarbeitenden. Und Daimler Truck, für die habe ich ein eigenes Zwei-Tages-Training entwickelt, auf die angepasst, stresst sich richtig und national und international ausgerollt. Das wird mehrmals pro Monat gegeben. Plus internationale Stressmentoren ausgebildet, die das in Argentinien, Dubai, Belgien, Österreich, Polen, Tschechien geben. Das heißt, es wäre schon mal das erste Ding, wie wir sozusagen uns aufstellen können, dass wir eine Nachhaltigkeit reinbringen und mit mehreren Berührungspunkten. Aha. Das ist manchmal so, wenn ich jetzt einen Vortrag halte. So, ich bin da für 90 Minuten bei Mercedes gebucht, Jahrestagung, dann gebe ich einen Impuls, 90 Minuten. Meine einzige Aufgabe ist, einen Impuls zu setzen, dass Leute danach weitermachen können. Und dafür brauche ich auch nicht meinen Arbeitgeber. Da kann ich Podcasts hören, da kann ich Bücher lesen, da kann ich ein Trainingsprogramm machen, da kann ich eine monatliche Reflexions-Challenge für mich machen. Aber ja, ist natürlich cool, wenn das Unternehmen mir mehrere Berührungspunkte zur Verfügung stellt. Ein Workshop, der über mehrere Stunden geht, ein Intervalltraining, Online-Programm, eine Serie. So, und dann geht es darum, im Kern zu verstehen, dass ich an meinen Glaubenssätzen arbeiten kann. Glaubenssätze sind Gedanken, die ich so oft gedacht habe, dass ich sie gar nicht mehr als Gedanken wahrnehme, sondern als Regel über die Welt. Alles andere ist, wie du es gerade beschrieben hast, das Pflaster, das Symptom. Wenn ich Glaubenssätze habe, die mich zu viel stressen, ich muss perfekt sein, ich muss stark sein, ich muss beliebt sein, ich muss immer vorsichtig sein, ich zweifle permanent an mir selber, dann kriege ich das mit Meditation, kalt duschen, gesunde Ernährung, Sport nur am Ende immer wieder runter. Und es wird immer wieder hochploppen. Das ist auch unglaublich anstrengend. Das heißt, ich muss irgendwo rankommen an die Bewertung, die Stress auslösen und dafür sorgen, dass ich mental und emotional gar nicht mehr entspannen kann. Und den Prozess anzustupsen und wirklich auch zu begleiten, ist Arbeit. Und so ehrlich muss man sein. Die wenigsten Leute finden das sozusagen so mit einem Fingerschnips. Keiner macht das mit einem Fingerschnips. Weil da geht es um Sachen, um Schutzstrategien, die wir in der Kindheit gelernt haben. Dass wir irgendwann verstanden haben, wenn ich perfekt bin, werde ich geliebt. Wenn ich nicht aufmucke, dann fliege ich nicht aus der Clique raus. Wenn ich immer stark bin, zeige ich keine Schwäche und keiner kann es ausnutzen. Wenn ich immer vorsichtig bin, passiert mir nichts Schlimmes. So, aber wir sind ja keine Kinder mehr. Wir sind erwachsene Personen, die ins konstruktive Ich reinkommen sollten und immer wieder überlernen, oh, da schlägt ein altes Muster zu. Ich will gerade wieder auf Effizienz gehen, aber es ist nicht mehr Pareto. Ich habe keine Zeit und Energie mehr. Ich will wieder den Konflikt vermeiden, aber da muss ich jetzt mal gerade rein. Das heißt immer wieder, oh, alter Glaubenssatz, der ist gerade nicht adäquat. Ich darf jetzt gerade rüber. Das bedeutet nicht, dass Glaubenssätze immer falsch oder richtig sind, sondern ich muss sie situativ überprüfen. Manchmal brauche ich Perfektionismus. Das ist auch richtig nice. Manchmal ist es eben bestmöglich. Manchmal ist Harmoniestreben super. Manchmal ist aber auch, nee, ich muss jetzt mal richtig rein in den Konflikt, privat und beruflich, sonst kriegen wir das Thema einfach nicht aufgelöst. Und das ist unglaublich spannend, weil das hat was mit Selbstverantwortung zu tun, das hat was mit Reflexionsfähigkeit zu tun und vor allen Dingen, da kommen manchmal Themen raus, die sind schmerzhaft. So, weil wenn ich es hätte lösen können, mein Stressproblem in der Praxis, dann hätte ich schon gelöst. Das heißt, irgendwas ist da eine Hürde oder so und da braucht man von außen Impulse, sodass ich selber in die Weiterentwicklung reingehen kann. Niemand kann wen anders wachsen lassen oder weiterentwickeln lassen, wenn die Person es nicht selber macht. Die können ja das nur selber machen. Und da wird es nachhaltig, Personen Angebote zu schaffen, Serien, Intervalltrainings zu schaffen und die Person sozusagen, und das ist meine Aufgabe, so davon anzuzünden, dass sie wirklich sagen, ich mache das für meine Kinder. Ich mache das für meinen Job, ich mache das für meine Beziehung, ich mache das für meine Gesundheit, ich mache das für meine Lebensqualität. Und wenn die Leute einmal das Why verstanden haben davon, dann passiert das automatisch, weil dann ziehen sie es an. Dann wissen sie auch, es muss Prio haben und ich weiß auch warum, weil das ganze Leben, und das ist das Geilste an dem Thema Stress, das ist ein beruflicher Skill, den kann ich gleichzeitig privat so geil nutzen, dass es wirklich, das ganze Leben wird besser, wenn ich lerne, besser mit Stress umzugehen. Mhm. Kann ich jedem versprechen.
Jakob, was machen wir denn mit den ganzen Personalern, die jetzt hier gerade im Podcast zuhören und genauso mit dem Kopf nicken wie ich und sagen, hey, ich habe voll Bock, dieses Thema bei mir im Unternehmen anzugehen und mich damit zu beschäftigen, aber es gibt immer das Problem, dass die Geschäftsführung oder der CFO, die sagen dann immer, nee, in so ein Thema, da haben wir gerade kein Geld für, da investieren wir nicht, weil das ist Hokus Pokus, das ist nicht greifbar, das können wir nicht konkret machen. Wie schaffen wir das denn als Personaler, dass dafür eben halt Ressourcen locker gemacht werden?
Genau, ich will mal abseits von Ressourcen, kann sein, dass ich mir mein eigenes Grab schaufle, aber es gibt sozusagen auch unglaublich viel, was man machen kann, halt, wenn man keine Ressourcen hat oder wenn es gerade sozusagen einfach wirklich nicht reinpasst und das Budget schon durch ist. Man kann sozusagen A, dasselbe auch vorleben, ne? Ein Schritt nach dem nächsten. Wenn mir das Thema wichtig ist und ich will es reinbringen, dann mache ich das zum Thema und rede mit der Kollegin, dem Kollegen drüber und biete vielleicht an, ey, pass auf, Stress ist hier ein großes Thema. Alle, die Lust haben, ich mache mal einen Knowledge-Sharing-Kreis abends, mittags, Lunch and Learn und ich will mal eine Stunde von jedem hören, wie die gerade gut mit Stress umgehen. Einfach nur die Best Practices teilen. So, und das kann man initiieren. Man kann sozusagen sagen, wer hat Bock auf einen Buchclub? Dass wir mal Bücher zum Thema persönliches Wachstum, Stressbewältigung, Persönlichkeitsentwicklung lesen und die dann in 20 Minuten vorstellen. So, es geht ja darum, dieses Growth-Mindset reinzukriegen. So, das heißt nicht so, entweder jetzt übelst Budget für ein krasses Programm oder gar nichts, ne, deswegen da reingehen. Und dann kann ja sein, von wegen, ey, wir haben hier unsere Themen gehabt, dass jemand sagt, hey, das hat voll das positive Feedback bekommen. Da gehen wir jetzt mal rein und geben Zeit, Energie und Geld rein. So, wie kann man sozusagen die Leute überzeugen? Indem man selber davon begeistert ist. Also durch die Bank weg, alle Unternehmenskunden, mit denen ich gearbeitet habe die letzten 10 Jahre, hatten einen internen Sales Champion. Das warst bei Scout24 du. Du hast es selber reingebracht, hast gesagt, ich habe da Bock drauf und los geht's. Das war bei der Donald Truck eine Person, das war bei Henkel eine Person, das war bei EY eine Person, das war bei der Charité eine Person, das war bei Vattenfall eine Person. So, und wenn die Person davon begeistert ist, dann ist es wie mit allen anderen Themen, für die es Geld braucht, die trägt diese Begeisterung weiter und dann ist es die Aufgabe, andere Leute anzuzünden. So, und so trägt sich's weiter. Eine Person ist begeistert davon, trägt es weiter, findet Verbündete, findet sozusagen eine Gruppe an Leuten, kann initial was starten, dass die Leute auch verstehen, ist sozusagen wird schon was gemacht und so kriegt man es rein oder wirklich, pass auf, ich stelle mal 20 Minuten ein und frage mal wirklich ehrlich durch. Ich habe das Gefühl, dass hier viel Stress ist und ich habe das Gefühl, die Leute dürfen sich da noch weiterentwickeln im Umgang mit Stress. Ich würde mal gerne was starten und mal anfangen mit einer kleinen Keynote und danach gucken wir weitermachen, eine Umfrage. So, oder ich würde mal gerne starten mit genau diesen Themen, dass wir das Thema mal in die Umfrage mit reinbringen, in der Mitarbeiterumfrage oder so.
Damit und genau das kann ich total bestätigen, dass das funktioniert. Auch bei meinen vorherigen Arbeitgebern kann ich sagen, dass ich immer Multiplikatoren gesucht habe für ein Thema. Ne? Also wenn ich gemerkt habe, aus der Organisation kommt irgendwie ein Thema gerade so hoch, dann habe ich mir Leute in der Organisation gesucht, die Lust haben, sich nebenbei auch um dieses Thema zu kümmern. Natürlich habe ich dann gesagt, auch als Personalchef, hey, ich gebe dir natürlich auch diese Zeit, dich darum zu kümmern, weil hin und wieder kommt dann ja, nee, aber ich kann das nicht und zusätzlich zu meinem Job, ich habe so viel zu tun. Also du musst als Arbeitgeber dann natürlich auch den Freiraum einräumen, gar keine Frage. Aber wenn das getan wird, dann entwickeln sich richtig coole Gruppen. Wir hatten ERGs, Employee Resource Groups, zu verschiedensten Themen im gesamten Unternehmen mit Leuten, die einfach Lust hatten, sich diesem Thema anzunehmen und dann das Ganze eben halt auch eigenständig getrieben haben, ohne zusätzliche Kosten beispielsweise. Und das kann ich nur wirklich jedem raten, der jetzt hier diesen Podcast hört, da den ersten Schritt zu machen. Denn ich glaube, du sagst es immer so schön, eins ist immer mehr als null, ne? Mhm.
Genau, und das, was du sagst, kann ich wirklich doppelt unterstreichen und mir fallen weitere Themen an. Die Henkel-Gesundheitskampagne global wird unterstützt von der Barmer. Mhm. Heißt, einfach mal gucken, gibt es eine Krankenkasse, die assoziiert ist mit dem Unternehmen? Da gibt es manchmal Partnerschaften, die haben Budgets. So, dann gibt es das ganze Thema, dass die Leute unterschätzen, was an Power hintenrum möglich ist. Bei Accenture kam eine Mitarbeiterin auf mich zu, ist auch Jahre her, hat den Podcast gehört, hat sich dann zur Stressmentorin ausgebildet und hat dann gesagt, ausbilden lassen von mir, das heißt, die kann Vorträge und Workshops geben, hat gesagt, pass auf, ich biete euch dieses Intervalltraining an, 8 Wochen, 1,5 Stunden. Dann haben das 10 Leute gemacht, waren danach so begeistert, dass die 10 Leute sich zum Stressmentoren und Mentoren ausbilden lassen haben. Mittlerweile haben wir knapp 80 bis 100 Leute ausgebildet von Accenture und die geben Trainings. Es gibt mittlerweile ein strukturiertes Programm. Die sind alle ausgebucht, diese Intervalltrainings. Wo hat das angefangen? Mit einer Mitarbeiterin, die da einen Schritt gemacht hat. Und das will ich allen Leuten mitgeben, dass wir unterschätzen, was da hinten bei rauskommen kann. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Bill Gates, wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen können und unterschätzen, was in 5 bis 10 Jahren möglich ist. Und das muss man sich mehr vergegenwärtigen, dass man es nicht nur für sich macht, sondern auch für Leute, von denen man in Anführungszeichen nie was hören, die richtig leiden unter Stress, aber nicht davon erzählen, die richtig strugglen, weil sie ihre Eltern pflegen, weil die Kinder gerade besondere Aufmerksamkeit kriegen, weil sie selber chronische Erkrankungen haben. Und das ist doch sozusagen ein Geschenk für die Leute, wo man sich nochmal klar macht, Stress, zu viel Stress ist einfach sozusagen Vorsatz Nummer 1. Das ist einfach bei 3/4 der Leute im Dachraum das Thema Nummer 1, was sie sich immer wieder vornehmen. Und da die Zahlen steigen, kann man ja ableiten, dass der Weg alleine manchmal nicht machbar ist.
Mhm, total. Vorletzte Frage, Jakob, für dich. Und zwar würde mich noch interessieren, wenn du einen einzigen Hebel nur wählen dürftest, um Stresskompetenz in Teams spürbar zu machen. Was wäre dieser Hebel?
Verletzlichkeit zeigen. Ist einfach so, weil und so war ich auch in meiner ersten depressiven Episode 2012. Ich dachte, ich bin der einzige Vogel, der einzige Loser, der gerade sein Leben nicht im Griff hat. Und der ist natürlich total toxisch und destruktiv. Aber es ist ja am Ende genau das. Wenn wir nicht erzählen von unseren, und das meine ich professionell, von unseren Unzulänglichkeiten, von unseren Fehlern, von unseren vermeintlichen Schwächen, von unseren Themen, wo wir sagen, fuck, das hätte ich besser machen können, dann glauben ja alle, dass alle um uns herum nie das Problem haben, wie wir selber. So, wenn ich mir jetzt 10 Aktien kaufe und dir nur von meinen Gewinnern erzähle und die Verliereraktien nicht erzähle, dann glaubst du, dass ich der übelst geile Investor bin. So, und so ist es mit dem Thema Verletzlichkeit, dass wir uns darüber verbinden. Und wenn ich jetzt schon Stress habe, negativen Stress, toxischen Stress, und dann auch noch glaube, dass alle anderen niemals diese Probleme hatten, dann ist das doppelter Stress und führt total zu Erleichterung, wenn mir jemand sagt, hatte ich vor 3 Jahren auch. Kann ich total nachempfinden, fühle ich sozusagen mit, das wirst du schaffen. Mir hat das eine Buch geholfen, mir hat die eine Ressource geholfen. Verletzlichkeit führt zu Menschlichkeit, Menschlichkeit führt zu Druck, den wir uns von den Schultern nehmen, dass wir glauben, dass alle um uns herum ihr Leben im Griff haben.
Nee. Und führt zu Vertrauen.
Führt zu Vertrauen, ja. Und führt auch am Ende zu mehr Teamgeist, weil ich dann weiß, ich darf um Unterstützung bitten und die anderen dürfen mich auch um Unterstützung bitten.
Ja. Jakob, wir kommen zum Ende von diesem Inside People and Culture Spezial. Eine Frage fehlt noch, die ich am Schluss jedem Gast stelle. Und zwar, wer sollte deiner Meinung nach mal Gast in diesem Podcast sein?
Mhm. Genau, ich wusste natürlich, dass die Frage kommt. Ich habe mich vorbereitet. Genau, Thomas André Sola, das ist sozusagen der Chef von EBSCO. EBSCO ist der Branchenverband für Staffing-Unternehmen. Viele Unternehmen, die im Staffing-Verband organisiert sind bei EBSCO, sind auch Kunden von mir. Und ja, der André ist immer offen für Podcasts, für alles drumherum. Den würde ich dir empfehlen.
Cool. Thomas, André, ich weiß nicht genau, was jetzt davon der richtige Vorname ist, aber ich sage einfach mal Thomas, André, ich komme definitiv auf dich zu und würde mich freuen, wenn du bei mir im Podcast bist. Jakob, mir hat es riesig Spaß gemacht, heute mit dir über dieses spannende Thema zu sprechen und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du heute bei mir warst. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast gerne, lasst Bewertungen da und folgt natürlich auch Jakob Drachenberg nicht nur auf LinkedIn, sondern auch auf Instagram, um inspirierenden Content rund um gesunde Stressbewältigung zu bekommen. Danke Jakob und ciao, bis zum nächsten Mal.
Yes, vielen Dank für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht. Bis bald.
Das war's für dieses Mal. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. In der Zwischenzeit folgt mir auf LinkedIn und schaut auf www.volkegrigo.de vorbei. Bleibt neugierig.